Deutschlandfunk, Medias Res.
Und bis 16 Uhr gibt es jetzt die Medienthemen des Tages. Am Mikrofon ist weiterhin Benedikt Schulz. Hallo. Die Entwicklungen, was die Covid-19-Pandemie angeht, die sind vor allem eines ziemlich schnell. Was gestern galt, ist morgen vielleicht schon wieder überholt. Und das bedeutet auch, Politikerinnen und Politiker geben gerade regelmäßige Pressebriefings über die aktuelle Lage, regelmäßiger, als sie das sowieso schon tun. Und man kann durchaus erwarten, dass die häufige Präsenz auf dem Bildschirm in Krisenzeiten den Akteuren einen Beliebtheitsbonus verschafft. Das reicht nicht, um zu beschreiben, was da gerade in den USA passiert. Donald Trump gibt da gerade in sehr hoher Frequenz, nämlich täglich und zur besten Sendezeit, Pressekonferenzen. Und die wurden bislang mehr oder weniger ungefiltert übertragen. Ein Thema bis 16 Uhr. Bevor es aber in die USA geht, jetzt erstmal noch ein Blick nach Spanien. Das Corona-Krisenmanagement der Regierung dort unter dem sozialistischen Regierungschef Pedro Sanchez ist schon etwas länger in der Kritik. Und formuliert wird diese Kritik nicht nur von der Opposition, sondern eben auch von den Medien im Land. Und wie die Regierung mit der Kritik umgeht, darüber wird jetzt gerade heftig gestritten im Land. Denn ein führendes Mitglied der spanischen Guardia Civil, das ist entfernt vergleichbar mit der Bundespolizei in Deutschland, also ein führendes Mitglied dieser Polizei hat öffentlich gemacht, dass seine Polizeitruppe auch eingesetzt werde, um das, Zitat, gegen die Regierung gerichtete Klima zu minimalisieren. Ist das schon Zensur? Darüber spreche ich jetzt mit Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth. Herr Neuroth, also, Frage gebe ich an Sie weiter. Ist das Zensur, was da passiert?
Wenn es tatsächlich stimmt, was da einige Zeitungen und Sender in den vergangenen Tagen berichtet haben, dann könnte man von Zensur sprechen, finde ich. Wenn es wirklich so ist, dass die Guardia Civil auf Anweisung der Regierung ihre Computer- und Internet-Experten dazu einsetzen soll, um Kritik am Handeln der Regierung in dieser Viruskrise aufzuspüren und einzudämmen. Es soll darum gehen, entsprechende Nachrichten, entsprechende Artikel im Netz zu löschen. Von diesem Plan wollen eben einige spanische Journalisten erfahren haben und angeheizt wird eben diese Debatte durch den Auftritt von José Manuel Santiago, dem Chef des Generalstabs der Guardia Civil, in einer Pressekonferenz, die live übertragen wurde im Fernsehen. Dieser Herr tritt täglich vor Medienvertretern auf und erklärt etwas hölzern in Amtssprache die aktuellen Entwicklungen in der Krise. Und naja, er ist kein Medienprofi. Dieser kritische Satz, an dem es so viel Kritik gibt, der scheint ihm rausgerutscht zu sein.
Also, wenn man so will, ist das eher ein Patzer gewesen, weniger eine politische Strategie?
Das ist schwer zu sagen. Dieser Satz wäre ihm, ja, der wäre wohl nicht rausgerutscht, wenn an diesen Anweisungen der Regierung überhaupt nichts dran wäre. Der Polizeigeneral hat dann gleich auch nochmal gesagt, naja, hier geht es ja nur um Fake News, also dass man Falschmeldungen im Netz findet und entfernen möchte, nicht um kritische Meinungen zur Regierungslinie. Das klingt auch plausibel, finde ich. Ich halte auch die Kritik an dem spanischen Innenminister Fernando Grande Malasca für überzogen. Er soll hinter der Anordnung stehen, die Polizei, die Guardia Civil entsprechend zu beauftragen. Der Minister gilt zwar eher als politischer Hardliner, hat das beim Thema Flüchtlinge schon oft gezeigt, betont immer wieder die innere Sicherheit, aber ich habe ihn schon mal länger interviewt, dass er wirklich gezielte Zensur betreiben will, unliebsame Meinungen in Sachen Corona löschen lassen möchte. Ich kann es mir nur schwer vorstellen.
Jetzt ist diese Äußerung ja nicht der einzige Kritikpunkt von Medienvertretern am Krisenmanagement der spanischen Regierung. Worum geht es da noch?
Kritik gab es in den vergangenen Wochen zum Beispiel am technischen Modus der täglichen Pressekonferenzen zur Coronavirus-Lage. Da konnten Journalisten ihre Fragen vorab per E-Mail zum zuständigen Ministerium schicken. Doch tatsächlich drangenommen wurden vor allem die wenig kritischen Fragen. Deshalb der Vorwurf einiger Redaktionen, unbequeme Fragen würden gleich vorher aussortiert. Inzwischen dürfen Journalisten ihre Fragen live per Video stellen. Also hier hat man entsprechend reagiert auf die Kritik und den Modus geändert. Dann steht noch ein Vorwurf im Raum, und zwar, dass das spanische Gesundheitsministerium sich Likes für seinen Facebook-Account kaufen würde. Auffällig war da nämlich, dass die Posts des Ministeriums erstaunlich viel Unterstützung bekamen, und zwar vor allem von ausländischen Facebook-Nutzern, die ihre Profile erst kurz vorher erstellt hatten und nur dem spanischen Innenministerium gefolgt waren, nein, dem Gesundheitsministerium, pardon, und dort eben die Likes vergeben haben. Das war auffällig. Was dahinter steckt, ist bisher noch nicht bekannt.
Oliver Neuroth, unser Korrespondent für Spanien. Herr Neuroth, Dankeschön. In den USA wäre gerade Wahlkampf, das heißt große Massenveranstaltungen, Reden vor viel Publikum und so weiter. Das ist bekanntlich alles derzeit ja nicht möglich. Auf der anderen Seite aber informiert der US-Präsident die Bevölkerung täglich zur besten Sendezeit über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise. Theoretisch, denn in der Praxis, sagen zumindest Kritiker, nutzt der Präsident diese Veranstaltungen als Bühne für das, was er eben nicht machen kann, gerade Wahlkampf. Und deswegen sollten die TV-Sender seine Veranstaltungen nicht ohne weiteres übertragen dürfen, sagen wiederum die Kritiker. Nur die TV-Sender tun das bislang überwiegend, ohne auf Unwahrheiten, Verzerrungen und Falschinformationen hinzuweisen. Thilo Köster hat die Debatte darüber für uns beobachtet.
Es war der Kolumnist Charles M. Blow, der selbst häufig zu Gast beim Nachrichtensender CNN ist, der den US-Fernsehanstalten dieser Tage ein vernichtendes journalistisches Urteil ausstellte. Es sei ein Verstoß gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, die Pressekonferenzen Donald Trumps Tag für Tag live und zur besten Sendezeit zu übertragen, schrieb er in der New York Times. Diese Veranstaltungen seien für alle erkennbar zum politischen Kampfinstrument Donald Trumps im Präsidentschaftswahlkampf geworden und zum Ersatz für seine Massenveranstaltungen, die der Corona-Krise zum Opfer fielen. Ist die These von Charles M. Blow berechtigt, wonach die Pressekonferenzen Donald Trumps eine krude Mischung aus Fehlinformationen, Unwahrheiten, Prahlereien und präsidialer Selbstbeweihräucherung sind? Dass er sie als Bühne benutzt, um unhaltbare Behauptungen aufzustellen, wie zum Beispiel jene, dass er als Präsident absolute Verfügungsgewalt über die Gouverneure habe? Beispiele aus der Pressekonferenz vom vergangenen Sonntag. Wie ist Trumps Aussage zu werten, wonach niemand so hart mit China ins Gericht geht wie er?
Nobody's been tougher ever on China than Trump.
Tatsächlich hat Donald Trump China noch Ende Januar via Twitter für seine Bemühungen im Kampf gegen das Virus in den höchsten Tönen gelobt. Trump hebt immer wieder die Leistungen seiner Administration bei den Corona-Tests hervor. Mit 4,1 Millionen Amerikanern seien so viele Menschen getestet worden wie nirgendwo sonst auf der Welt.
We've done more testing than all of these countries combined, France, United Kingdom, South Korea, Japan, Singapore, India, Austria and Australia. We're doing a great job.
4,1 Millionen Tests, das sind etwas mehr als 1% der Bevölkerung. Gepaart mit dem Faktum der noch immer bestehenden Engpässe beim Nachschub von Testgeräten ist Trumps Aussage zumindest irreführend. An Prahlerei grenzt jedoch die Behauptung, der enorme Erfolg der USA bei der Bekämpfung der Corona-Krise stelle alle anderen Länder in den Schatten.
A tremendous success. No, nobody is close to us. No country is close to us. In fact,
auch die Schuldzuweisung an die Adresse der Demokraten, sie hätten die Pandemie im Gegensatz zu ihm in der Frühphase nicht thematisiert, hält einer Prüfung nicht stand. Es waren die Demokraten, die Trump schnell drängten, das geplante Hilfspaket auf 2 Billionen Dollar aufzustocken.
Now they bring it up because you see what happened. So now, but they didn't bring it up. But I brought it up.
Eine weitere Konstante in der Dramaturgie seiner Pressekonferenzen ist die Klage Donald Trumps über kritische Nachfragen der Journalisten. Er werde unfair von den Medien behandelt, so Trump, so unfair wie kein Präsident vor ihm.
You're never going to treat me fairly, many of you. I got here with the worst most unfair press treatment, they say, in the history of the United States for a president.
Angesichts dieser ritualisierten Selbstdarstellung Donald Trumps dürften die Pressekonferenzen des Präsidenten keinesfalls live ausgestrahlt werden, stellte Charles Blow in der New York Times jetzt nüchtern fest und zitierte Ted Koppel, einen Veteran unter den Anchormen. Die Kamera einfach laufen zu lassen, sei ein technischer Vorgang, habe aber nichts mit Journalismus zu tun. Die journalistische Gatekeeper-Funktion aufzugeben und darauf zu verzichten, die Aussagen Donald Trumps kritisch aufzubereiten und in einen wahrheitsgemäßen Kontext zu stellen, sei nicht nur nachlässig, sondern geradezu verantwortungslos. Kein Fact-Checker und keine Journalistenrunde könnten im Anschluss das relativieren oder korrigieren, was Donald Trump zuvor einem Millionenpublikum mitgeteilt hatte. Blow erinnert daran, dass sich die Fernsehanstalten im Wahlkampf von 2016 mit dem gierigen Blick auf Einschaltquoten zu Steigbügelhaltern Donald Trumps gemacht hätten. Und kommt mit Blick auf die TV-Live-Berichterstattung in der Corona-Krise zu dem vernichtenden Fazit: Die Medien haben nichts dazugelernt.
Das war unser US-Korrespondent Tilo Köster. Und apropos Pressebriefings: Briefing kommt ja vom englischen Brief oder meinetwegen auch aus dem lateinischen Brevis, auf Deutsch kurz. Und da geht es ja eigentlich um kurze Informationen, schnell das Wichtigste auf einen Blick, sachlich, nüchtern, so zumindest die Idee. Dass das dehnbar ist mit dieser Sachlichkeit, das haben wir jetzt gerade gehört. Dass es auch dehnbar ist mit der Nüchternheit, das kann jeder, der das will, jeden Morgen im sogenannten Morning Briefing von Gabor Steingart nachlesen. Früher beim Handelsblatt, heute auf seiner eigenen Website. Und, meint unser Kolumnist Matthias Dell, mit einem Hang zu irrlichternder Metaphorik.
Matthias Dell. Es ist schon erstaunlich, wie sorglos im Journalismus mit der eigenen Widersprüchlichkeit umgegangen wird. Gabor Steingarts von Springer mitfinanziertes Unternehmen Media Pioneer etwa wirbt mit dem Slogan 100% Journalismus, keine Märchen. Das ist PR, ich weiß, aber auch die könnte doch irgendwas mit dem zu tun haben, was man tatsächlich macht. Aber dann steht da vor ein paar Tagen im für die Unternehmung so zentralen Morning Briefing Newsletter als erster Satz:
Die Eiskönigin im wirtschaftlich erstarrten Corona-Land heißt Angela Merkel.
Und man fragt sich, Eiskönigin, ist damit der Disney-Film oder Hans-Christian Andersens Schneekönigin gemeint? Das sind doch beides Märchen. Und was hat das mit der Bundeskanzlerin zu tun? Nichts. Es geht nur um Ausdruck einer grundsätzlichen Abneigung, die Steingart wie viele männliche Journalisten seiner Klasse und Generation gegenüber Merkel pflegt. Beim nächsten Mal tritt die Kanzlerin dann als Oberärztin auf. Dabei müsste es, wenn man solche Sprachbilder schon wählt, doch eigentlich die Chefärztin sein, oder? Das mit den eskalierenden Metaphern ist ein Charakteristikum von Steingarts flotter Schreibe. Der Hang dazu hatte seinerzeit mit zur Trennung von Holzbrinks Handelsblatt geführt, als Steingart sich im Newsletter in eine Mordmetaphorik delirierte, um seine Abneigung gegenüber dem SPD-Mann Martin Schulz zu bebildern. Dass diese Erfahrung irgendwelche Spuren hinterlassen hätte, er als Journalist dadurch demütiger, präziser, sachlicher geworden wäre, das lässt sich nicht behaupten. Immer wieder driften Steingarts Analysen ab in ein absurdes Wortgirlandentum. Zum Beispiel:
Merkels Verlangen nach alttestamentarischer Loyalität, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, kann und darf Laschet jetzt nicht mehr befriedigen. Ihre Auferstehung würde das Ende seiner Ambition bedeuten. Er will jetzt nicht mit ihr ins Himmelreich, sondern an ihrer Stelle ins Bundeskanzleramt. Das erlösende Schlusswort seiner Kampagne lautet daher nicht Amen, sondern Exit.
Der Absatz zeigt immerhin auch, wozu das ganze Geklingel gut ist. Steingarts eitles Metaphernbasteln bemäntelt im Grunde nur seine Agenda. Der herausgestellte Stil macht Leute und Ideen groß, klein oder lächerlich, wie das bei einer bestimmten Form des Politikjournalismus üblich ist. Steingart ist ein gut integrierter, prototypischer Vertreter dieser Schicht, inszeniert sich und seine neue Unternehmung aber als Außenseiter mit anderem Blick, weil dieses Opferdingsbums gerade so en vogue ist auf der konservativen Seite des politischen Spektrums. Dabei ist Steingarts 100% Journalismus teils eine Mogelpackung, die mit salbungsvollen Worten verkauft wird, wie man kürzlich an dieser Anmoderation in seinem Podcast merken konnte.
Wie wir unsere Wortwahl nach der Krise ernsthafter, tiefer, nachhaltiger, fairer, empathischer gestalten können.
Sollte das Thema des Kulturjournalisten Alexander Kissler sein. Der kam zwar gleich mit spitzen Befunden um die Ecke, die Steingarts Stil unmittelbar betreffen könnten.
Diese Abtrennung der Worte von den Wirklichkeiten glaube ich, können wir uns in einer krisenhaften Zeit wie der jetzigen nicht mehr leisten.
Hatte ansonsten aber selbst mit der richtigen Wortwahl zu kämpfen. Wie dieser Versuch einer Definition des schwammigen Neologismus Expertokratie vorführt.
Wäre das Wort nicht umstritten, dann wären wir in einem Absolutismus gelandet oder in einer Expertokratie, wie sie momentan ja viele Menschen herbeisehnen. Aber auch eine solche Expertokratie wäre ein Absolutismus.
Ja, wer erinnert sich nicht? Bei Ludwig XIV. Konnte man nur als König König sein. Immerhin gab sich der selbsternannte Phrasenkritiker Kissler am Ende hoffnungsfroh, dass das mit der genauen Sprache auch bei ihm noch klappen könnte.
Dass wir uns auch die Mühe machen und uns der Arbeit unterziehen, nach dem treffenden Wort zu suchen. Botho Strauß sagte einmal, Worte seien manchmal zumindest kugelrund wie die Träne und haben mit dieser den Weg des Verrinnens gemein.
Gabor Steingart lachte daraufhin keine kugelrunden Tränen, sondern beschloss die Sendung mit einer angesichts des luftigen Beitrags doch ziemlich gewagten Feststellung.
Vielen Dank für diese klaren Worte.
Der Journalismus in der Corona-Krise ist gerade irgendwie in einer paradoxen Situation. Denn einerseits erleben viele Redaktionen gerade etwas, was sie in den vergangenen Jahren nicht so oft erlebt haben, nämlich wachsendes Vertrauen in ihre Arbeit. Gerade die etablierten Medien standen da oft im Kreuzfeuer und jetzt erleben sie eine Art kleine Renaissance. Auf der anderen Seite brechen bei vielen Medien die Anzeigenerlöse dramatisch ein und Redaktionen werden in Kurzarbeit geschickt. Also eine Menge zu tun, aber kein Geld oder wenig Geld, um es auch zu bezahlen. Heute gab es die Jahrespressekonferenz vom Verband der deutschen Zeitschriftenverleger. Natürlich kontaktlos via Livestream. Michael Meyer hat sich für uns eingeklinkt, sich aber zunächst vor Ort in einigen Kiosken erkundigt, wie die Lage der Zeitungen und Zeitschriften ist.
Alles gleich. Nicht mehr und nicht weniger.
Schlecht. Ja, also Zeitungen gehen einigermaßen, aber Zeitschriften bis auf vielleicht Spiegel und Zeit gehen schlecht. Die Leute lesen nicht mehr jetzt in der Zeit, jedenfalls nicht bei mir.
Ich lese so wie immer. Das ist bei mir immer gleich. Ich lese ungefähr 2 Tageszeitungen pro Tag. Und am Wochenende kommt noch eine dritte dazu. Aber das hat sich aufgrund der Situation jetzt nicht geändert. Das ist immer so. Aber was ich, also das gebe ich durchaus zu, ich lese die Zeitung intensiver.
Eine Zufallsumfrage unter Kioskbesitzern und Kunden zeigt, eine Trendwende nach oben scheint es bei den Auflagen der gedruckten Zeitungen und Zeitschriften nicht zu geben. Jedoch ist der Trend nicht einheitlich. Ein Kioskbetreiber in einem Westberliner Wohngebiet stellt dann doch fest,
zurzeit laufen Tagespresse deutlich besser als sonst. Und Zeitschriften genauso. Aber das hängt damit zusammen, dass das Bahnhofhandel nicht funktioniert. Dass kein Mensch im Bahnhof seine Zeitung kauft, sondern jetzt zu Hause das kauft, also da, wo er wohnt halt.
Was die Kioskbesitzer erzählen, deckt sich mit den ersten Daten des Zeitschriftenverlegerverbands, die heute vorgestellt wurden. Die Auflagen gehen, bis auf wenige Ausnahmen, bei Nachrichtenmagazinen wie Zeit oder Spiegel kaum nach oben. Problem ist, vor allem die Werbeeinnahmen brechen den Verlagen weg. Je nach Verlag und Sparte seien laut aktueller Branchenumfrage Rückgänge bis zu 40% zu verzeichnen. VDZ-Geschäftsführer Stefan Scherzer.
Wir werden Monate haben, da werden wir über 80% reden. Also das ist die Größenordnung, in der wir im Anzeigenbereich reden. Und das trifft ja nicht nur unsere Fachzeitschriften und Publikumstitel, sondern auch die Tageszeitungen, die Anzeigenblätter und natürlich auch die audiovisuellen Medien. Und übrigens auch das Digitalgeschäft.
Besonders Zeitschriften wie Stadtmagazine, Sportzeitschriften, Kinomagazine sind schwer getroffen von der Krise. Ebenfalls weggebrochen sind den Verlagen manche Zusatzeinnahmen wie etwa das Veranstaltungsgeschäft. Der VDZ geht davon aus, dass mindestens die Hälfte der Einnahmen aus den Veranstaltungen in diesem Jahr nicht hereinkommen wird. Besser sieht es aus für die Verlage bei den Verkaufserlösen. Zwar sind 8% aller Verkaufsstellen geschlossen, im Bahnhofsbuchhandel ist es sogar jede fünfte, aber dennoch gäbe es hier und da Lichtblicke, so Stefan Scherzer.
Es gibt durchaus Buchhandlungen im Bahnhof, die gut frequentiert sind, wo die Leute auch so zum Einkaufen oder zum Informationsbeschaffen hingehen, auch in Nicht-Krisenzeiten. Aber es gibt eben auch die anderen. Und betroffen davon ist natürlich die gesamte Presse, vor allem aber auch die Special Interest Titel.
Viele Zeitschriften mit größeren Auflagen sind nach wie vor auch in den Supermärkten zu bekommen. Immerhin. Doch die Krise lässt ein Thema wieder aufkommen, über das schon seit Jahren diskutiert wird und den Verlegern sehr wichtig ist: staatliche Hilfen für die Zustellung. Die deutsche Bundesregierung plant seit längerem, die Zustellung von Zeitungen und Anzeigenblättern finanziell zu unterstützen. Auch für den Zeitschriftenbereich hält VDZ-Vizepräsident Philipp Welte das Thema staatliche Unterstützung der Medienlogistik für hochaktuell.
Ich habe gesagt, dass ich ganz entscheidend halte, dass die Politik sich mit der Post und mit uns an einen Tisch setzt und diesen Teil der Medienlogistik einmal mit uns diskutiert. Wie schaffen wir es, diese Hunderte von Millionen von Zustellungen, von gedruckten Medien, die über die Post laufen, die auch in Zukunft sicherzustellen zu wirtschaftlich erträglichen, vertretbaren Preisen?
In ihrer Not setzen eine Reihe von Verlagen auf Kurzarbeit, auch Tageszeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, der Tagesspiegel oder die Zeit. Der VDZ gebe den Verlagen zwar keine Empfehlungen, wie sie im Markt agieren sollen, sagt Stefan Scherzer, aber...
Das Kurzarbeitsmittel ist ein erprobtes Mittel in Krisen. Das wissen wir aus der Lehman-Krise. Wir liegen ungefähr bei 17-18% der befragten Verlage, sagen, wir brauchen gar keine Kurzarbeit. Wir sind in spezifischen Segmenten und das gilt für die Fachpresse genau wie für die Publikumstitel. Die anderen 80% machen das in unterschiedlicher Ausprägung.
Etwa werden Redakteure aus der Sport- oder Kulturredaktion auf Kurzarbeit gesetzt, sofern sie nicht in anderen Bereichen eingesetzt werden. Eine jener Redaktionen, die bislang noch keine Kurzarbeit verhängt hat, ist die FAZ. Der Vorsitzende Geschäftsführer der FAZ, Thomas Lindner, meinte in einem Interview des Fachmagazins Horizont, es geht uns nicht so schlecht, wir schlagen uns tapfer. Und doch, das Jahr 2020 wird für Zeitschriften und Zeitungsverlage in jedem Fall ein sehr schwieriges werden.
Die Zeitschriftenverleger fordern also eine finanzielle Unterstützung bei der Verteilung der Zeitschriften. Das war der Bericht von Michael Mayer. Subventionierung von Presse ist natürlich ein strittiges, kontroverses Thema, weil sie den unabhängigen Journalismus in Frage stellt. Brandenburg will lokaljournalistische Angebote in den nächsten 4 Jahren mit jährlich 1,5 Millionen Euro unterstützen. Ob es solche Pläne auch in anderen Bundesländern gibt, das versuchen wir gerade rauszufinden, schon mal vorab. Während Hessen die Subventionierung ablehnt und eine Gefahr darin sieht für die Staatsferne der Medien, könnte sich Sachsen einen solchen Weg durchaus vorstellen. Die Ergebnisse unserer Umfrage stellen wir morgen für Sie zusammen. Sie hören den Deutschlandfunk, und zwar den Kulturnachmittag.
Die Schlagzeile von morgen.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Odin Tietsche, Redaktionsleiter des Oranienburger Generalanzeigers im beschaulichen Landkreis Oberhavel direkt vor den Türen Berlins. Unsere Schlagzeile für morgen lautet: Ein kleiner Schritt zurück zur Normalität. Dabei geht es um die Öffnung der Einzelhändler hier vor Ort, der Läden. Und wir sprechen mit den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landkreises und fragen nach, wie sie die Öffnung der Geschäfte wahrnehmen und welche Schritte zurück zur Normalität es für sie bedeutet.
Und das war die Schlagzeile von morgen von und mit Odin Tietsche vom Oranienburger Generalanzeiger. Das war der Kulturnachmittag heute im Deutschlandfunk mit Themen aus Bildung, Popkultur und Medien. Hier übernimmt gleich Christiane Florin nach den Nachrichten und bei ihr geht es unter anderem um die heutige Kulturrunde im Kanzleramt, zum Beispiel mit Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin. Am Mikrofon bis hierhin war Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.